um Gemeinschaft mit dir zu haben. Dafür gibt er alles. Dafür schafft er Wege. Und wenn du nicht mehr ein noch ausweist, macht nichts. Er weiß. Was haben wir eben auch für starke Lieder gesungen? There is no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Was heißt das? Es gibt keinen Schatten, den er nicht erhellen würde. Kein Berg, den er nicht erklimmen würde, um mir nachzukommen, um mir nahe zu sein. Keine Mauer, die er nicht niedertreten würde. Keine Lüge, die er nicht niederreißen würde, um mir nahe zu sein. Vielleicht sagst du, kennst du meine Mauer nicht oder meine Lüge oder meinen Schatten. Ey, wisst ihr, wir haben das mit dem Allmächtigsten zu tun. Mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und der ist dir heute auf den Fersen. Der will dir nahe sein. Näher als dir dein eigenes Hemd ist. Ich finde das überragend. Ich freue mich darüber. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Auswirkungen des Bundes mit Gott. Wir haben ja vor 2 Wochen in der letzten Predigt von mir darüber gesprochen, mit Gott im Bunde zu sein. Und haben uns da mit dem Thema der Bündnisse beschäftigt, die ja die Bibel durchziehen von Buchdeckel zu Buchdeckel. Wie eine rote Linie. Ich habe mal eine rote Linie mitgebracht. Wie ein rotes Band. Der Bund Gottes mit seinen Menschen ist ein rotes Band. Man könnte sagen, ein blutrotes Band. Wir haben uns angeschaut, was die Israeliten denn wohl hörten, wenn von Bund gesprochen wurde. Sie hörten unter anderem und vor allem Blut. Sie wussten, dass Blut fließen musste. Und sie wussten es, weil dadurch etwas entstand, das unauflöslich war. Eine unauflösliche Verbindung. Ein Mensch, der in den Blutsbund getreten war, der gehörte nicht mehr sich selbst. Er gehörte dem, mit dem er den Bund geschlossen hat. Und in der Bibel im Hebräischen steht gar nicht ein Bund schließen, sondern ein Bund schneiden. Ein Bund wurde geschnitten. An diesem Tage schnitt Gott einen Bund mit Abraham, haben wir uns angeschaut. Bei jedem Bundesschluss, bei jedem Bundesschnitt floss Blut. Ohne Blutvergießen war kein Bund gültig. Das ist so, als wenn du sagst, ohne Unterschrift ist der Vertrag nicht gültig. Genau so brauchte es Blut, um das zu bekräftigen. Das Verständnis, das dem zugrunde liegt, ist, im Blut liegt das Leben. Im Blut liegt die Seele, das Eigentliche. Und im Blutsbund verbinden sich die beiden Bundespartner miteinander. Entweder durch Vermischen des Blutes an den Schnittwunden oder durch Trinken des Blutes. Dass sie voneinander, miteinander mischen und dann trinken. Und sie sagen, ihre Seelen, ihre Leben, die sind ja im Blut, die werden dadurch eins, die werden verbunden zu einem neuen Leben. Und wir haben uns angeschaut, dass ein solcher Blutsbruder ist etwas viel Stärkeres als die leibliche, die verwandtschaftliche Verbindung. Der steht sogar höher im Kurs als ein Bruder, der Blutsbruder. Für den würde man alles tun, sein Leben hinlegen. Und dieser Ritus, den gab es zwischen Menschen, den gab es zwischen Stämmen und auch, wie wir schon gesehen haben, zwischen Gott und seinem Volk, einzelnen Menschen und seinem ganzen Volk. Und dieser Ritus hatte verschiedene Abfolgen, verschiedene Punkte, die da beinhaltet waren. Ich habe uns die einfach nochmal mitgenommen, die 10, die wir uns angeguckt hatten letztes Mal. Wir werden jetzt natürlich nicht auf alle eingehen, aber vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass ich den Kevin gebeten hatte, mein Bundespartner zu sein. Heute nicht mehr, Kevin, aber wir sind hier in der Weise der Bundeszeremonie, haben wir hier sozusagen einmal trocken, einmal exemplarisch den Bund miteinander geschnitten. Wir haben festgelegt, was ist denn der Inhalt unseres Bundes? Und dann werden Kleider, Waffen und Geschenke ausgetauscht. Wir hatten nur unsere Kleider, die wir getauscht haben, aber nicht komplett. Wir haben auch unsere Jacken ausgetauscht, unsere Sackos. Und wenn damals ein Bund geschlossen wurde, ging es noch weiter. Bis zum Kleidertausch, bis zum Waffentausch und auch Geschenke, die getauscht wurden. Wir gehen auf einiges ein. Der Bund wurde geschnitten. Der Bund wurde damals so geschnitten, dass auch stellvertretend Tiere sterben konnten. Dass man die Tiere genommen hat, sie zerteilt, sie hingelegt hat, dann ging man als Bundespartner da durch die Tiergasse, und man hat dann den Bundesschwur vorgenommen und hat gesagt, das und das versprechen wir, einander zu halten, und wenn einer den Bund bricht, dann wird es uns so gehen wie einem dieser Tiere, die dort liegen. Das war sehr deutlich und das war sehr blutig. Dann wurde der Bund versiegelt. Er wurde zum Beispiel auch versiegelt, wenn er geschnitten wurde zwischen zwei Menschen auch so und ohne Tieren, dass man die geschnittene Wunde aneinander rieb und dann auch Salz reintat, damit die Wunde auch eine Narbe gab. Und man sagte, hier ist das Erinnerungszeichen. Ja, ein Erinnerungszeichen, Segnung, Flüche wurden laut ausgerufen, das beinhaltet dieser Bund. Es wurde sogar eine Namensveränderung vorgenommen. Und Gott ist immer mit einbezogen worden, letztlich auch das Bundesmahl, um das zu bekräftigen. Und wir haben uns angeschaut, dass beispielsweise der Bundesschluss mit Abraham ein ganz besonderer war. Ein besonderer insofern, als dass Abraham angewiesen wurde, die Tiere zu zerteilen, eine entsprechende Gasse zu legen. Und dann hätte er als Bundespartner mit Gott, mit dem der Bund geschlossen werden sollte, ja da hindurchgehen sollen. Aber das passierte nicht. Sondern hindurchging ein rauchender Schmelzofen und eine Fackel. Zwei Zeichen für den lebendigen Gott, für seine Gegenwart. Abraham sollte zuschauen, wie Gott selber, der Vater und der Sohn, stellvertretend für die Menschheit diesen Bund schlossen. Ja, wie sonst sollte die Gemeinschaft erneuert werden? Da kann doch kein Mensch etwas zu tun. Für Abraham ging Jesus als Stellvertreter hindurch. Und bis dato war Abraham noch nicht aktiv in die Bundesschließung mit einbezogen worden. Und dann begegnete Gott ihm ein weiteres Mal. Und diesmal wurde Abraham aufgefordert, mit seinem eigenen Blut sozusagen, und zwar durch die Beschneidung, in den Bund einzutreten. Und da lesen wir in 1. Mose 17, und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und genau so ist das Erinnerungszeichen bis auf den heutigen Tag. Im jüdischen Volk werden die männlichen Nachkommen am 8. Tag nach der Geburt in der Vorhaut beschnitten. Es ist ein Bundeszeichen. Es sollte ein ewiger Bund sein, der Abraham mit all seinen Nachkommen, und wir haben gesehen, das ging nicht nur für ihn und sein Volk, da war eine andere Perspektive, wie Sterne am Meer, Sterne am Himmel, am Meereshimmel, am Himmelmeer. Ich war zu lange am Meer gerade. Ich komme gerade von Langeoog und es war einfach ein unglaublicher Himmel und ein unglaubliches Meer. Und diese Sterne, die so unzählbar sind, Sterne am Himmel und Sand am Meer. So soll das Volk sein, die mit eingebunden werden in diese Verheißung. Und deswegen gab es auch einen Namenstausch. Gott war bis dato als Jahwe, J-H-W. Ohne Vokale stand das oft als diese drei Konsonanten zusammen. War er bekannt oder als El, Gott, El Elyon, allerhöchster Gott. Und aus diesem Jahwe hat Gott den mittleren Buchstaben genommen, das H, und hat diesen Namen von Abraham mit dem Buchstaben H einmal verändert. Da sagt man, oh, Riesenänderung. Der hieß Abraham und dann Abraham. Vielleicht habt ihr schon mal überlegt, einen neuen Namen bekommen. Oh, das war ja mal eine ganz neue Idee. Ich habe mir gesagt, das ist fast dasselbe. Da kommt mitten in den Namen Abrahams der mittlere Buchstabe Gottes. Ey, du bist jetzt ein Namensträger von mir. Abraham. Sarah übrigens auch. Sarai, Sarah. Und Gott war nicht mehr nur El oder Jahwe, sondern er war ab dann bekannt als der Gott Abrahams. Wow, was für ein Namenstausch. Da kann man sagen, lapidar. Nee, Überhaupt nicht. Dass Gott sich so nennt und Abraham diesen Namen überträgt, das war ein Zeichen von Ewigkeit. Das ist ein ewiger Bund, der hier geschnitten wurde. Was das Volk Gottes anbetrifft, wir haben gesehen, es gibt 4 Bünde im Alten Testament, große Bünde. Mit Noah, mit Abraham, mit dem Volk Gottes und König David. Und was das Volk Gottes anbetrifft, da verband er später nicht mehr so sehr viel mit dem Gott Abrahams. Die Beschneidung, ja, die wurde noch vorgenommen. Als äußeres Zeichen. Aber im Herzen, da lebte man komplett anders. Da gab man sich anderen Götzen hin. Da fragte man nicht nach Gottes Wegen oder mit wem bin ich hier im Bunde. Und Gott schloss ja einen Bund mit seinem Volk am Berg Sinai. Und da gab es Segnung und Flüche. Und die hatten absolute Gültigkeit. Und wenn wir in die Geschichte des Volkes Gottes hineinschauen, dann könnten wir eigentlich sagen, es ist eine tragische Geschichte der Nichteinhaltung des Bundes mit Gott. Das könnte man genauso sagen. Weil Gott handelte mit seinem Volk auf Grundlage seines Bundes. Und Gericht bedeutete nicht, dass Gott jetzt auf einmal sich was ganz Schlimmes ausdachte, sondern das Volk, das fiel unter die Fluchbestimmung des Bundes. Der Segen wurde ihm entzogen. Sie haben selber entschieden. Der Abraham-Bund mit seinen Segnungen, der konnte sich nicht mehr ungehindert auswirken. Warum nicht? Weil auf einmal diese Konsequenzen des Bundesbruches dem gegenüberstanden. Aber, und jetzt sind wir bei Gott, der nicht müde wird, der nicht aufgibt, der dranbleibt, der diese Vision hat, diese leidenschaftliche Vision, Gemeinschaft mit uns zu haben. Das weiß Gott ja, er wusste es ja. Und er hatte ja bereits im Abraham-Bund dafür Vorsorge getroffen, dass dieser Bund erfüllt werden würde. Weil wer hat denn den Bund geschnitten? Gott selber, der Vater und der Sohn. Er hat ja nicht gesagt, und jetzt wollen wir mal sehen. Kriegt ihr das auch gebacken? Nein, sie kriegen es nicht gebacken. Er allein übernahm Garantie für die Erfüllung. Und das war Gott klar, dass die Menschen mit ihrem boshaften Herzen es nicht hinbekommen würden. Mit diesem Bundesgott, einen heiligen Gott, Leben zu führen, Gemeinschaft, das kriegen sie nicht hin. Und deswegen braucht es einen besseren Bund, einen neuen Bund. Und den kündigte Gott ja schon ganz am Anfang der Geschichte an. 5. Mose. Und da lesen wir, und der Herr, dein Gott, wird, und jetzt wird's ganz spannend, dein Herz beschneiden. Und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Weil ansonsten, Bundesschluss, musst du sterben. Aber die Beschneidung der Vorhaut war ja nur ein äußeres Zeichen für das viel Wichtigere. Was wollte Gott denn? Er wollte doch Gemeinschaft, innige Gemeinschaft. Er sehnte sich danach. Und deswegen musste es etwas Tieferes geben, etwas Realeres, etwas Echteres, das diese Gemeinschaft herstellen kann. Es ging immer schon ums Herz und nie allein um irgendwelche Äußerlichkeiten. Das Problem des Volkes Gottes, das lag ja nicht im äußeren Ungehorsam, sondern in seinem unbeschnittenen Herzen. Was ist denn ein unbeschnittenes Herz? Ein Herz, das sich selber lebt und dient, Gott los ist. Ich für mich, meine Wege und nicht nach Gott fragt. Wir sagen im Neuen Testament, das ist das alte Wesen, aber nicht das neue, der alte Mensch. Und der alte Mensch, der fragt nicht nach Gott. Das ist das unbeschnittene Herz. Und wir lesen das eigentlich wieder wie eine rote Linie, auch durchs Alte Testament. Jeremia, beschneidet euch für den Herrn. Und jetzt wird es noch spannender. Entfernt die Vorhäute eurer Herzen. Was für eine Metapher, ihr Lieben. Ist das nicht abgefahren? Ihr Männer von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer und unauslöslich brennt, wegen der Bosheit eurer Taten. Das böse Herz war das Problem. Es hatte das Volk Israel immer wieder verführt zum Bundesbruch. Und deswegen die Flüche freigesetzt. Ein verändertes Herz konnte sich das Volk nicht selber schaffen. Und vielleicht hat jemand von euch das schon mal versucht, das ist zum Scheitern verurteilt. Ein verändertes Herz kann nur Gott selber schaffen. Und deswegen hat auch der Sinai-Bund da keine Hilfe geben können. Er hat das eigentlich nur offengelegt. Alle Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hatte, die waren ja bedingungslos gewesen. Aber die Flüche, die hinderten das jetzt vom Sinai-Bund. Ja, sie standen ihm im Weg. Und jetzt bot Gott die Beschneidung der Herzen an durch einen neuen Bund. Eine Beschneidung, die Gott selbst vornehmen wollte. Und dann sagt er auch in Jeremia, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und dann spricht er, wie der aussieht. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten anzuführen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Phänomenale Ankündigung, Herzensaustausch. Das sagt übrigens auch der Prophet Hesekiel. Es geht um ein neues Herz. Da steht das steinerne Herz. Das will ich ihm rausnehmen und ein fleischernes Herz geben. Also es ist nicht eins von Gesetzestafeln und was muss ich alles befolgen, weil das kriegen sie ja nicht hin. Das kriegen wir Menschen nicht hin. Sondern es geht um lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ein lebendiges, ein fleischernes Herz. Dieser Bund sollte kommen. Dieser großartige Bund, der nicht zu toppen ist. Und in diesem Bund wollte Gott alles schenken, alles Nötige, was für ein Leben in Beziehung mit ihm nötig ist. Und nun ist es hier wichtig, wenn es um Bundesschluss geht, auch die Bestimmung zu kennen. Was für einen Bund schließe ich denn? Das ist für uns als Christen auch wichtig, wenn wir mit Jesus schon unterwegs sind. Dann ist es wichtig zu wissen, was ist mir in dem Bund von Gott eigentlich versprochen worden. Häufig gibt es eine Tendenz, dass Menschen mit Jesus voller Begeisterung starten. Himmelhoch jauchzend. Und dann zunehmend finden sie das Leben mit Jesus und dieses gesamte Paket auch ein bisschen anstrengend. Warum eigentlich? Vermutlich, weil die Aufmerksamkeit, die Anstrengung sich auf vieles richten, wo wir denken, wir wollen es richtig machen. Wir wollen es richtig gut machen. Und das führt zu Frust. Das ist zum Scheitern verurteilt. Das ist zum Scheitern verurteilt. Wer den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund nicht kennt, der verpasst das eigentliche Leben aus Gott und in Gott und mit Gott. Ansonsten fallen wir zurück in den alten Bund. Wer versucht, das selber hinzukriegen, der lebt im alten Bund. Aber ihr Lieben, der neue Bund ist im Alten Testament, im alten Bund sozusagen, vorausgezeichnet schon. Und wir leben im Zeitalter, in der Zeit des neuen Bundes. Großartig. Was tut Gott im neuen Bund? Er gibt uns das innere Wissen um seine Wege. Das ist in uns drin. Und er gibt uns auch die Freude und die Kraft, diese Wege zu gehen. Wir lesen das zum Beispiel im Philipperbrief. Da steht, Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm Freude macht. Nach Luther, das Wollen und das Vollbringen. Beides. Beides schenkt Gott. Das ist im neuen Bund drin. Das schenkt Gott. Da geht es nicht darum, alles richtig machen zu wollen, sich zusammenzureißen, sich anzustrengen. Das Zentralste ist die Gemeinschaft mit Gott. Die Freude an der Beziehung mit ihm. Und wisst ihr, Gott erwartet ja nichts von uns, was wir irgendwie jetzt produzieren müssten, sondern nur das, was er uns zuvor geschenkt hat. Was bringt das bitte für eine Entspannung? Gott beschenkt uns. Und das dürfen wir einbringen. Und der Heilige Geist, der hilft jedem Bundespartner, genauso zu leben, Gott besser kennenzulernen. Und er verbindet sich mit dem Herzen der Menschen und dadurch verändert er unsere Herzen. Er verspricht uns von aller Schuld, uns zu reinigen. Das verspricht er uns im neuen Bund. Und er will mir alles in allem sein, lesen wir. Also sobald ich versuche, in dem Bund mit ihm zu leben, ohne zuerst von ihm empfangen zu haben, wird es mir nicht gelingen. Jesus ist der Entscheidende. Jesus als Repräsentant für alle Menschen bietet er allen Menschen einen Lebenstausch an. Das ist das Entscheidende im Bund. Wenn ich mein Leben Jesus anvertraue, dann gibt er mir sein Leben. Jetzt wird es ganz wichtig. Bei der Kreuzigung Jesu wurde ein Bund geschnitten. Und es wurde dieser Lebensaustausch vollzogen. Und wenn wir reingucken, was dort biblisch uns verheißen ist, dann können wir das kaum rational greifen. Es übersteigt unseren Verstand. Es ist wie ein Geheimnis. Ich nehme uns in ein bisschen mit hinein. Jesus wird bestraft, obwohl er sündlos war. Auf ihm liegt die komplette Strafe, der Zorn Gottes. Auf uns die Freiheit. Wir dürfen frei gehen. Wieso? Wir sind doch die, die hätten sterben müssen. Aber es gibt einen Tausch, den wir angeboten bekommen im Bundesschluss. Jesus wird bestraft. Jesus nimmt unsere sündige Natur an. Die Bibel sagt, er wird zur Sünde. Wie kann das sein? Der Sohn Gottes. Er wird Sünde, personifizierte Sünde. Wir bekommen göttliches Leben. Wir lesen, wir werden eine neue Schöpfung in Christus. Jesus trägt übrigens auch unsere Krankheit und Schmerzen. Und wir dürfen Heilung und Trost empfangen. Es steht in der Bibel, dass der am Kreuz hängt, zum Fluch selber wird. Im Galaterbrief. Was damit gemeint ist, der komplette Fluch der Bundesauswirkung entlädt sich auf Jesus. Jesus selber wird zum Fluch. Er nimmt den Fluch an sich. Und wir? Volle Segensfülle. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das ist mal ein Tausch. Jesus erlebt in dem, was er dort tut, am Kreuz von Golgatha, eine Trennung vom Vater. Sünde und Gott können nicht kooperieren, können nicht koexistieren, können nicht zusammen sein. Und wir? Geöffnete Arme. Der Thronraum ist offen. Zerrissener Vorhang. Intime, innige Gemeinschaft mit dem Vater. Das Menschsein und das Gottsein werden miteinander verbunden. Jesus wird Menschensohn. Wir werden Söhne Gottes. Kinder Gottes. An dieser Stelle mal für alle Frauen, biblisch seid ihr auch Söhne Gottes. Weil, das ist natürlich jetzt in den ganz neueren Übersetzungen und so steht, Kinder Gottes ist auch richtig, von dem, wie wir es verstehen müssen. Aber die Söhne als die, die damals die Erben auch waren, eingesetzt wurden. Deswegen sind wir alle Söhne Gottes und gleichzeitige Männer. Wir sind alle die Braut Christi. Also von daher haben wir damit keine Mühe. Also Jesus wird zum Menschensohn und wir werden zu Gottes Söhnen, zu Kindern des höchsten Gottes. Und Jesus nimmt damit auch unseren Namen an, der Menschensohn. Und wir bekommen Anteil an seinem Namen und Vollmacht in seinem Namen. wir haben den Tausch im Bund vollzogen. Und alles, was es braucht für dieses Leben, das bietet uns Jesus selber an. Ich finde das phänomenal. Kommt ihr da mit innerlich, mit diesem Tausch? Wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Wir müssen das, müssen uns da reinlegen wie in so eine Badewanne. Das muss in uns übergehen. In Fleisch und Blut. Wir müssen das inhalieren, einatmen, verstoffwechseln. Das muss unser werden. Damit du weißt, dass du weißt, dass du weißt, wer du eigentlich bist. Das gilt dir. Das ist dein. Da kann ich nicht nur sagen, da gebe ich dir Brief und Siegel, sondern da hat Jesus sein Blut für gegeben. Das Höchste überhaupt. Ein wichtiges Element war ja das Siegel, das beide Partner an den Bund erinnerte. Wir sagen, da gebe ich dir Brief und Siegel. Aber der Siegel damals, das war ja ein Zeichen, dass es einfach sowas von klar war. Eine Erinnerung, die sowas von vor Augen stand, dass man sagte, okay, daran kann ich mich erinnern, das vergesse ich nicht. Was ist denn der Siegel im neuen Bund? Yes! In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, also in ihm, in Jesus, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann hast du dieses Siegel. Das ist der Heilige Geist. Außenstehende erkannten an bestimmten Narben sofort, mit wem die Leute verbündet waren. Ich habe euch erzählt, Salz in die Wunde, oh, schmerzhaft. Aber das gehörte dazu. Indianer kennen keinen Schmerz, ne? Und Winnetou und da wurden die Bünde geschnitten und das war deutlich ein Erkennungszeichen, das war sogar nach außen hin sichtbar. Und als Zeichen des alten Bundes gab es die Beschneidung der Vorhaut, das Zeichen des Siegel des neuen Bundes. Das ist der Heilige Geist. Und er wirkt auch eine Beschneidung, aber diesmal verborgen am Herzen. Verbunden mit ihm, lesen wir im Kolosserbrief, seid auch ihr beschnitten worden. Wenn du jetzt sagst, oh, ich bin nicht beschnitten. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Was sind denn die Erkennungszeichen, die Jesus trägt? Ja, ganz genau. Hier und hier und hier. Habt ihr euch schon jemals als Bibelleser gefragt, warum der auferstandene Jesus, der den verherrlichten Leib schon hatte und seinen Jüngern begegnete, nicht einen völlig wiederhergestellten, überragenden, unglaublichen Leib hatte, der in nichts irgendwie an das Alte erinnerte. Ich habe gedacht, warte mal, Jesus hatte den verherrlichten Leib. Er ging einfach durch die Wand und sagt, Friede mit euch zu den Jüngern. Er hatte den verherrlichten Leib. Und was sagt er zu Thomas, dem Ungläubigen? Fass mal in meine Wunden. Warte mal, die Wunden hast du doch nicht mehr. Doch. Das Bundeszeichen. Jesus trägt dieses Zeichen. Er trägt es sogar im Himmel. Wie abgefahren ist das denn? Weil das das Wichtigste, das Entscheidendste ist, was hier auf Erden geschah, zwischen Himmel und Erde. Dass Jesus eben sich hat nageln lassen, stechen lassen. Der Bund wurde geschnitten und sein Blut floss. Und das ist die Kraft, das allein ist die Kraft. Da ist Kraft im Blut Jesu. Und das sind die Zeichen, die Jesus hat. Wow. Es gibt einen weiteren Bestandteil im Ablauf des Blutsbundes. Das haben wir eben schon mal kurz angerissen. Kleider und Waffentausch. David und Jonathan haben zum Beispiel den Bund geschlossen. Und da zog Jonathan seinen Mantel aus und gab ihn David und ebenfalls seine Rüstung, sein Schwert, sein Bogen, sein Gürtel, alles. Es wurde dadurch bedingungsloses Vertrauen ausgedrückt. Weil was Jonathan vorher geschützt hat, das schützt nun David und auch umgekehrt. Und im neuen Bund wird uns ebenfalls ein solcher Tausch von Kleidung und Waffen angeboten. Wir dürfen nämlich auch anziehen, den neuen Menschen. Es ist wirklich von Kleidung die Rede. Zieht den alten Menschen aus. Der gehört ans Kreuz. Der ist tot, mausetot. Und zieh den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wenn du denkst, oh, Waffen, oh, da habe ich auch so einige. Welche Waffen sind dir denn angeboten? Die Rüstung Gottes, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Jesus weiß, wie sehr wir schutzbedürftig sind. Was sind deine Waffen? Manche sagen Angriff, andere Verteidigung. Wo bist du eher zu Hause? Manche versuchen schnell zu schießen, anzugreifen, wenn sie in Bedrängnis geraten. Und andere, die verpieseln sich eher, die reagieren mit Rückzug. Manche mauern ihr Herz so sehr ein, dass eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott und mit ihren Mitmenschen kaum noch möglich ist. Sicherheit. Aber gerade um diese vertraute, enge, innige Beziehung, um diese Verbindung geht es ja im neuen Bund. Wir können mit Jesus nur in dieser innigen Gemeinschaft leben, wenn wir die eigenen Waffen abgeben. Wenn wir uns von ihm schützen lassen. Wenn wir sagen, ich gebe auf. Und Jesus macht uns Mut, alles abzulegen. Er hat auch alles abgelegt. Das lesen wir im Philipperbrief. Er, der im Himmel, in der Herrlichkeit beim Vater war, hat alle Vorrechte aufgegeben, Philipper 2, Verse 5 folgende. Da lest ihr, was er getan hat. Er hat alles aufgegeben und wurde Mensch. Und er ging den unteren Weg. Seine Waffen hat er aufgegeben. Und wir dürfen mutig sein, unsere Waffen aufzugeben. Und all das, was er abgelegt hat, was in seiner Herrlichkeit uns bereitsteht, das dürfen wir annehmen. Das sollen wir annehmen. Das bietet er uns an im Blutsbund. Ihr Lieben, lasst uns das nehmen, lasst uns zugreifen. Was ist denn deine Stärke? Na, was ist deine Stärke? Wenn du sagst, oh, ich kann schon das eine oder andere. Willst du sehen? Dann wissen wir, dass wir darüber müde lächeln, oder? Was ist denn deine Stärke? Liegt deine Stärke nicht in Jesus allein? In deinem Blutsbruder? In dem, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Liegt da nicht deine Stärke? Das war übrigens der Beginn von der Beziehung mit Abraham. Da hat Gott gesagt, fürchte dich nicht, Abraham, denn ich will dein Schild sein. Das wusste auch König David, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Was hat er denn oft gebetet und gesungen in dem Psalm? Der Herr ist mein Schild und mein Schwert und mein alles. Also sozusagen meine Sicherheit, meine Stärke, mein Schutz, alles ist der Herr. Wo liegt deine Stärke? Ich möchte dich ermutigen, diese Bundesbeziehung wirklich ernst zu nehmen. Tausch die Waffen. Mensch, wenn du mal deine Waffen anguckst, dein Arsenal, ganz ehrlich, musst du jetzt hier nicht zugeben, aber kannst du heute Abend mal machen. Leg das mal so innerlich vor dir hin und dann denkst du, oh Mann, ey, das ist erbärmlich. Kann dich das schützen? Kann das deine Lieben schützen? Kann das irgendwas bewirken? Nein. Aber der Herr der Herrscher, Gott selber, der ist mit dir, in dir. Und der will dir alles sein, alles in allem. Ich musste schmunzeln, David, habe ich so noch nie gelesen in dem Zusammenhang. Als der gegen Goliath aufs Feld zog, da sollte er ja auch erstmal eine Rüstung und alles Mögliche kriegen. Und was sagt er? Nee, ich komme im Namen des Herrn. Ich weiß, wer mein Schild und meine Stärke ist. Und du denkst, oh, doch nicht gegen Goliath, gegen den Riesen noch nicht. Du hast es irgendwie nicht gecheckt. Der hatte das gecheckt. Sowas von gecheckt. Der braucht nichts anderes. Der war sich sicher in seinem Gott. Und das war seine Stärke. Und was lehrt Jesus uns über den Vater? Ganz viel. Im Gleichnis der verlorenen Söhne, da sagt der Vater alles, ich wiederhole nochmal, alles, was mein ist, ist auch dein. Das haben wir oft noch nicht ganz verstanden. Wie bitte? Alles doch nicht. Doch, alles. Alles, was Gottes ist, was zum Himmel gehört, und da meine ich nicht mit dem Himmel die Wolken, sondern zum Himmlischen, zum Göttlichen, das ist auch dein. Das müssen wir, die wir mit Gott im Bunde sind, einfach verstehen. Wir müssen nicht klein mit Hut rumlaufen. Alles, was sein ist, ist mein. Oder wir haben unlängst darüber hier in einer Predigt nachgedacht, wir sind versetzt in Christus in die himmlischen, in den himmlischen Raum. Wir sitzen schon mit ihm. Wir sind sichtbar zwar hier, aber das, was uns gilt, wir haben schon die Vollmacht in Christus. Wir regieren schon mit ihm. Wir sind mit ihm unterwegs und das ist sowas von stark. Er in mir und ich in ihm. Und dann steht viel Frucht. Ihr Lieben, lasst uns im neuen Bund leben. Das Entscheidende, der Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt Jesus. Er wurde Mensch, um den Stamm der Menschen sozusagen vor Gott zu repräsentieren. Und er sagt, Vater, ich gehe für sie. Ich schneide den Bund. Er als Repräsentant. Und das hat Gültigkeit für den ganzen Stamm. Du darfst genau da hineinkommen. Für dich hat er den Bund geschnitten. Du gehörst dazu, dich hat er im Blick. Wenn im Hebräerbrief steht, warum ging Jesus den Weg? Er ging ihn wegen der Freude, die vor ihm lag. Oh, tolle Freude am Kreuz. Wegen dieser Freude, wegen dir. Und ich glaube, das müssen wir heute ganz neu gewahr werden und einfach auch umarmen. Im neuen Bund verbindet sich Gott mit den Menschen durch Jesus und seinem Blut. Da ist der Bund geschnitten. Ich muss ihn nicht mehr schneiden. Manchmal denken wir, was muss ich noch tun? Du darfst annehmen. Du darfst aufhören mit tun. Du darfst leben im Getan. Es ist bereits getan. Jesu Blut ist bereits vergossen. Das ist das Blut des neuen Bundes, in dem wir mit dem göttlichen Leben Jesu für immer verbunden werden. Wie beschreibt das die Bibel sozusagen in der Nussschale? Matthäus 26. Als sie aber aßen, Jesus und seine Jünger, bevor er den Weg ans Kreuz ging. Da nahm Jesus das Brot und dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Das ist das Blut des neuen Bundes. Als Menschensohn, stellvertretend, stirbt Jesus unseren Tod. Und als Gottessohn verbindet er uns mit dem göttlichen Leben. Das geschieht in diesem Bund. Was für ein unfassbares Geschenk. Unfassbares Geschenk. Ich möchte überleiten in dieses Bundesmahl. Wir werden das Bundesmahl miteinander feiern. Das war die letzte Mahlzeit, die Jesus mit seinen Jüngern teilte. Und wenn ein Blutsbund geschnitten wurde, dann wurde die neue Gemeinschaft immer mit einem Essen gefeiert. Sie saßen zusammen, sie aßen. Und dann sehen wir die Elemente von Brot und Wein. Und Jesus bietet sich selber als Person an. Nicht in irgendeinem komischen Glauben, positives Denken, sondern sich selber. Wir lesen im Johannesevangelium, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Natürlich waren die Juden darüber empört. Da war jeder empört. Das sind keine Kannibalen. Und außerdem war es den Juden verboten, Blut zu trinken. Aber Jesus sprach in den Begriffen des Blutsbundes. Warum? Weil das so wichtig ist. Das ist die rote Linie, die die ganze Bibel durchzieht. Darum geht es Gott, um diesen Bund. Um diesen Blutsbund mit dir, den er geschnitten hat am Kreuz. Wer in diesen neuen Bund eintreten wollte, der musste den alten Bund verlassen. Das ist so. Er musste sich verbinden mit diesem neuen, mit Jesus, der sich selber anbietet. Das Abendmahl ist ein Bundesmahl. Und wer daran teilnimmt, der schneidet diesen Bund, der schließt diesen Bund, der erneuert den Bund, der festigt den Bund. Dieses Bundesmahl ist gedacht für alle, die in dem Bund stehen. Und wenn du sagst, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich in dem Bund stehe, dann lade ich dich heute ein. Das Beste, was es gibt, ist, diesen Bundespartner zu haben. Das Beste, was es gibt, ist, dieses Siegel des Heiligen Geistes zu haben. Diesen Waffentausch, diesen Kleidertausch. Das Beste, was es gibt, ist, diese Stärke zu haben. Dieses Leben, Christus in mir, er, alles in allem. Vielleicht ergreifst du heute zum ersten Mal diesen Bund. Ich könnte sagen, du knüpfst sozusagen mit diesem Band ein Bund. Und du sagst, das, was du, Jesus, für mich getan hast, das nehme ich an. Und wenn du gleich zum Abendmahl nach vorne kommst, dann gibt es an beiden Stationen diese Möglichkeit, dass du dir nach dem Abendmahl ein solches Band mitnimmst. Und dass du es dir dann zum Beispiel an deinen Schlüsselbund knüpfst. Und dass du weißt, mit wem du im Bunde bist. Ein Schlüssel habe ich jeden Tag in der Hand. Und an diesen Schlüssel kannst du das anknüpfen. Vielleicht, damit er hält, kannst du zu Hause über eine Kerze beide Seiten einmal ganz kurz versiegeln, damit es nicht aufgeht. Und dann hast du das vor Augen und weißt, dass du weißt, dass du weißt, wer mit dir ist, wer in dir ist, wem du gehörst und was dir gehört. Hey, welche Auswirkungen hat der Bund? Alles. Im Bund selber bietet Gott sich das an, sich uns das an, sich selber. Und wenn du sagst, ich möchte gerne diesen Schritt gehen, dann geh doch einfach auf jemanden, der Segner, gleich zu und mach das fest mit ihnen. Diesen Schritt. Und dann kommst du und nimmst teil am Abendmahl. Oder du kommst nachher auf uns zu und wir machen das fest mit dir. Das ist eine herzliche Einladung für alle anderen. Kommt und erneuert diesen Bund. Erneuert ihn. Kommt hinein und nehmt euch irgendeine dieser Sachen. Das gibt ja viele dieser Elemente. Und irgendeine Sache des Bundes, wo du sagst, das nehme ich heute ganz hartnäckig für mich in Angriff und in Anspruch. Und ich lasse das nicht mehr los. Und du knüpfst das. Und so laden wir euch ein. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, da saß er mit seinen Jüngern zusammen und er war sich dieser Situation sehr bewusst. Und er nahm das Brot, brach es, dankte und gab es seinen Jüngern. Und er sagte, dieses Brot ist mein Leib. Und in derselben Nacht, als sie noch zusammen saßen, nahm er auch den Kelch. Und er sagte, dieser Kelch steht für den neuen Bund in meinem Blut. Für euch zur Vergebung der Sünden. Und wir wissen von Paulus, wie er schreibt, so oft wir davon essen und daraus trinken, gedenken wir an Jesu Tod und an sein Wiederkommen. An das, was er für uns getan hat und das, was er tun wird. Und wir kommen rein in diesen Bund und machen uns fest. Ich möchte kurz dafür danken. Jesus, du selber hast dich hingegeben, damit wir leben können. Du hast den Fluch auf dich genommen, damit wir Segen erben können. Danke, dass du alles gegeben hast und dass dadurch alles unser ist. Was dein ist, ist auch unser. Und ich danke dir für deine Erkennungszeichen. Du hast dich ans Kreuz nageln lassen, zur Vergebung unserer Schuld. Du hast die Strafe getragen, auf dass wir frei sein können. Und ich danke dir für das Zeichen, das du uns gibst, das Zeichen des Heiligen Geistes. Dieser Geist, Heiliger Geist, der uns führt und leitet und auch jetzt ganz neu die Augen öffnet, für das, was du für uns bereithältst. Und so danke ich dir, dass du uns einlädst, an deinen Tisch zu kommen. Schenke uns Mut, den Schritt zu gehen, der jetzt richtig und wichtig ist. In Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wir